Podcast Krimi Schweiz.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast, eine Frau, die Germanistik und Slawistik an der Universität Graz studiert hat. In den 70er Jahren hat sie promoviert in der Philosophie, hat sie ihren Doktor gemacht und dann war sie tätig als Bibliothekarin und hat Bücher geschrieben. Diese Bücher sind recht bekannt. Sie haben eine ganz spannende Figur im Zentrum. Das ist der Arnold Oberholzer, der im Tösttal ermittelt. Für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Tal zwischen Zürich und, wenn man jetzt sagen könnte, Winterthur, St. Gallen. Auf dieser Strecke findet man das. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich die Roswitha Kuhn. Herzlich willkommen, Roswitha. Wie geht's dir heute Abend?
Gut, wenn ihr euch anschaut, geht's mir gut.
Hallo auch von meiner Seite, Roswitha. Freut mich, dass du es geschafft hast, hier bei uns zu sein. Ja, ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Du hast ja ein sehr spannendes Leben geführt und führst es auch noch.
Ich bin gespannt auf eure Fragen.
Ja, Thomas, willst du gleich heute den Einstieg machen?
Wie man vielleicht schon gehört hast, bist du, wie ich auch, nicht in der Schweiz geboren, aber auch nicht in Deutschland, sondern Österreich. Was hat dich denn von Österreich in die Schweiz gezogen?
Ich habe schon als kleines Kind gesagt, ich müsste nach Tibet reisen. Und ich bin dann tatsächlich nach Tibet gereist und bin dann in der Schweiz gelandet. Das war nicht gerade der nächste Weg, aber immerhin.
Und wie kommt man jetzt von Tibet in die Schweiz?
Das war mit meinem Ex-Mann. Wir haben eine Reise nach Tibet gemacht und wir sind dann nach Zürich gezogen. Das war eigentlich unabhängig voneinander, aber immerhin.
Ihr habt euch da oben kennengelernt?
Nein, wir haben uns in Graz kennengelernt. Mein Ex-Mann war Schauspieler im Schauspielhaus in Graz. Aber das kriege ich nicht in 4 Sätzen unter, also bleiben wir dabei.
Jetzt bleibe ich trotzdem noch ein bisschen hartnäckig. Ich weiß nämlich, dass du dann später den Jacques Kuhn geheiratet hast. Der Jacques Kuhn ist in der Schweiz zumindest mal mit seinen Romanen bekannt geworden, aber man kennt ihn natürlich in einer breiteren Öffentlichkeit als einer der berühmtesten Pfannen- und Topfhersteller-Unternehmer, die es in der Schweiz gibt. Und ich weiß, dass ihr beiden in Grindelwald geheiratet habt. Und da gibt es, glaube ich, eine Geschichte dazu, wenn ich mich nicht irre. Magst du uns kurz erzählen, was es auf sich hat? Ich meine, Grindelwald ist am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau ein sehr spektakulärer und auch schön gelegener Bergort. Warum Grindelwald?
Der Pfarrer von Grindelwald war einmal im Jahr als Besuch im Tibet-Institut und hat dort Ferien gemacht. Und auf die Art und Weise sind wir mit ihm bekannt geworden, befreundet kann man sagen. Und als es dann ums Heiraten gegangen ist, haben wir gesagt, okay, wir heiraten in Grindelwald. Er ist inzwischen nicht mehr Pfarrer von Grindelwald.
Oder eure Krimis, die spielen im Tösttal. Und warum habt ihr diesen Schauplatz gewählt?
Ja, mein Mann hat eigentlich fast sein ganzes Leben im Tösttal verbracht. Er hat mir das Tösttal gezeigt und außerdem war er Jäger und der erste Band von den Krimis, die Nachsuche, bezieht sich eigentlich auf das, weil jeder Jäger weiß, dass die Nachsuche ist ein Großteil dessen, was Jäger zu tun haben, wenn wild von Autos angefahren wird. Dann muss man das verletzte Tier finden, damit man also es töten kann, damit es also nicht leiden muss. Und eines Tages hat mein Mann in der Früh gesagt, er hätte so eine tolle Idee für einen Krimi. Und dann hat er mir das erzählt, die Nachsuche und so. Und ich habe gesagt, ja, ganz toll, aber Buch, ja, Krimi, nein, das ist Knochenarbeit, das macht man ganz sicher nicht. Und dann hat mich das halt doch nicht mehr ausgelassen. Wir waren nämlich an einem anderen Buch, wir haben unser Traumbuch geschrieben damals und hätten noch ein zweites Projekt gehabt. Und das ist dann alles liegen geblieben, weil es musste dann der Krimi sein.
Also hat es euch selbst gepackt beim Schreiben, ja, quasi die Spannung.
Der Einstieg war so spannend, nur das ist aber jetzt vielleicht mehr als der 5. Satz. Mein Mann hat geglaubt, er hat mit der Einleitung hätte er jetzt seine Pflicht erfüllt und der Rest, das sei jetzt meine Sache. Bis ich ihm klar gemacht habe, dass wir aus einer Leiche gar nichts haben. Kein Kommissar, kein Täter, nichts. Na, dann haben wir halt angefangen zu arbeiten.
Jetzt spielt ja alles im Tösstal. Und das Tösstal kennen nur ganz wenige Schweizer. Das ist nicht so gerade der zentrale Ausflugsort, sage ich jetzt mal, von den meisten. Und es gibt ja aber ganz spannende Orte. Ich weiß zum Beispiel, dass die Wiedertäufer aus der Reformationszeit schon dort wohnten, in Höhlen. Und was erfahren wir eigentlich über dieses Tösstal? Also gibt es da spezielle Orte oder Stellen, die du ganz empfehlenswert findest?
Also das Tösstal ist eine ganz eigene kleine Welt und sehr, sehr abgeschieden, sehr verschlossen. Zumindest also von Winterthur an bis Bauma. Also was dann Richtung Rapperswil geht, das ist nicht mehr spannend. Und ich versuch das Tösstal schon zu beschreiben, immer wieder. So wie mein Mann mir es mir gezeigt hat. Manchmal müssen wir natürlich sagen, mussten wir dann für die Krimis ein bisschen mogeln. Ja, es gibt so Dinge, die müssen halt ein bisschen zurechtgerückt werden. Aber das Tösstal ist wirklich eine spannende Gegend. Und es ist eigentlich eine schwierige Gegend. Es ist ein Tal und rechts und links geht es rauf auf die Hochebenen. Das, unten war der Fluss, der ja lange unreguliert war und also sehr wild war und sehr viele Überschwemmungen angerichtet hat. Es gab also lange Zeit keine Straßen. Man musste zum Teil sogar im Flussbett, zum Beispiel mit den Fuhrwerken fahren.
Und wir haben ja jetzt vorhin schon gehört, dass dein Mann eben Kuhn Rikon geleitet hat, die bekannte Firma. Aber es gibt eben auch noch das Kloster Rikon. Und wie ist denn das entstanden?
Das sind doch die Tibeter sind doch aus Tibet geflüchtet, als die Chinesen gekommen sind und vor allem als der Dalai Lama geflüchtet ist. Und die kamen nach Nepal. Und da gab es einen Geologen, den Tony Hagen. Und Nepal war bitterarm. Und dann sind da Tausende von Flüchtlingen gekommen. Der Tony Hagen hat dann veranlasst, dass die Schweizer Regierung dann nochmal 1000 Flüchtlinge aufgenommen hat, tibetische. Das war dann ein Zufall. Mein Mann hat dann gehört, war dann bei einer Veranstaltung, weil eine Frau Sprüngli hat Unterkünfte für die Tibeterflüchtlinge gesucht. Und dann haben mein Mann und sein Bruder gesagt, sie haben gerade für ihre Arbeiter Häuser gebaut. Die waren im Rohbau fertig. Und sie haben dann gesagt, ja, sie könnten doch den Tibeterflüchtlingen, dem Roten Kreuz, da was zur Verfügung stellen davon. Und sie haben dann tatsächlich 4 Familien aufgenommen. Und die Tibeter haben dann also auch in der Firma angefangen zu arbeiten. Das war eine sehr aufregende Zeit. Weil die haben jeden Knopf an den Maschinen gedrückt, also man durfte sie keinen Augenblick aus den Augen lassen. Und dann hat man gesagt, ja gut, die Leute sind also jetzt da und sie sind entwurzelt und man muss doch irgendwas für sie tun. Und dann ist mein Schwager mit seiner Frau ist dann damals zum Dalai Lama gereist, um zu fragen, was kann man für die Flüchtlinge tun. Und dann hat der Dalai Lama angeregt, dass man ein Kloster gründen könnte. Und das Kloster, es war damals, es gab noch den Jesuitenparagrafen, es durften keine Klostergründungen vorgenommen werden. Und deshalb hat man das dann das Klösterliche Tibet-Institut genannt. Das durfte man. Und das Kloster ist jetzt über 50 Jahre alt. Und es erfreut sich großer Beliebtheit, nicht nur bei den Tibetern. Und das, ja, es geht ihnen gut. Ich war 16 Jahre Bibliothekarin und das Mädchen für alles. Ich habe als Sekretariat gemacht. Und auf diese Weise habe ich dann eigentlich mit meinem Mann zusammengearbeitet. Weil er hat natürlich, wie alle Kunz, sich um das Institut gekümmert, nicht nur Geld gespendet. Er hat auch gearbeitet dort. Es gab ja nur eine einzige bezahlte Stelle und das war die Bibliothekarin. Das habe ich 16 Jahre lang gemacht.
Du warst ja selbst auch schon 4-mal in Tibet, auch reisen. Was waren da so deine Erfahrungen und vor allem deine Erkenntnisse aus diesen Reisen?
Es ist eigentlich immer chinesischer geworden. Also die erste Reise, die war 86. Das war also schon noch sehr, sehr abenteuerlich. Tibet ist damals für Individualreisen aufgegangen und wir sind ein paar Monate später eingereist. Was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich weder die Kultur noch waren das die Klöster, sondern es war eigentlich das Land. Es klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber die Erde unter den Füßen ist dort so lebendig. Da lebt alles. Also die Erde, wie die Leute leben, ist eine andere Frage. Aber ist natürlich auch alles in Bewegung. Das wandert alles die Hänge hinunter. Die Erdrutsche sind vorprogrammiert. Und Tibet ertragt natürlich keine so dichte Population, wie es jetzt gibt. Das ist eine zu extreme Ökologie. Aber auf der anderen Seite wird das Land natürlich schon entwickelt jetzt durch die Chinesen. Ich habe es dem Markus schon erzählt, als wir das erste Mal eingereist sind, da wurde der Bus noch aufgetankt aus einer Tonne Benzin, die auf einem Hocker gestanden ist, wo man noch mit einem Gummischlauch angezogen hat. Und jetzt gibt es halt Tankstellen und die Straßen sind asphaltiert und es gibt Diskos und alles, was man sich nur denken kann. Ich gehe nicht mehr nach Tibet. Ich hab Schiss davor. Es wird natürlich, klar, es wird immer chinesischer. Ne? Auf der anderen Seite musste man das Land schon irgendwie entwickeln. Das mit der Tonne auf dem Hocker und dem Benzinschlauch ist ja ganz nett, aber ne? Auf die Dauer geht das ja nicht. Und vor allem, wie soll man Röntgenassistentin werden, wenn es in der eigenen Sprache das Wort für Röntgen gar nicht gibt? Für die Weiterbildung sind die Chinesen fast unerlässlich. Ne? Früher haben eigentlich nur Männer, also Kinder, Knaben, muss ich sagen, im Kloster lesen und schreiben gelernt. Das war's. Und erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Adeligen in Lhasa eine Schule gegründet für Mädchen und Buben. Eine Privatschule natürlich. Ne? Das war's dann schon.
Und hast du das Gefühl, das ist eine Entwicklung, die auch positive Aspekte hat?
Es hat sicher positive Aspekte, aber da kommt es halt darauf an, welchen Standpunkt man einnimmt. Die Tibeter werden das nur schwer zugeben können. Ne? Den Leuten geht es materiell, natürlich ist es ihnen nie so gut gegangen, wie es ihnen jetzt geht. Aber man kennt die Chinesen und was sie mit Kulturen von Minderheiten anstellen. Ne?
Ja, auch mit ihrer eigenen Kultur. Ne? Also.
Jetzt machen wir einen harten Bruch, Roswitha, verlassen dieses wunderbare, eigentlich spannende Thema, über das wir, glaube ich, eine ganz lange Sendung machen könnten, Thomas, habe ich das Gefühl. Wir sprechen jetzt über dein Buch, über deine Geschichten, dass die auch hier noch Platz finden. Und du hast eine ganz interessante Ermittlerfigur, das ist der Arnold Oberholzer. Und das ist ja deine Heldenfigur, ne? Der begleitet dich schon 5 Romane lang. Und der ist Polizist, so wie ich das mitbekommen habe. Und das sind so ziemlich skurrile Geschichten immer mit diesem Arnold. Und was magst du an der Figur? Kennst du so einen? Oder habt ihr euch den überlegt, du und der Jacques damals?
Sowohl als auch. Es gibt ihn, aber unser Noldi ist natürlich eine literarische Figur. Aber es gibt einen Kantonspolizist.
Was zeichnet denn den Noldi aus? Also was macht den denn so speziell, dass er immer wieder an skurrile Geschichten kommt?
Ja, er ist sehr eigenwillig. Er hat seinen eigenen Kopf. Und das bringt ihn natürlich immer wieder in Schwierigkeiten, also bei seinen Ermittlungen. Er landet immer wieder mal in Teufelsküche und muss dann von seinem Chef irgendwie gerettet werden.
Das klingt ja ziemlich, ich sage jetzt mal, auch humorvoll. Hat der Humor richtig viel Platz in euren Geschichten?
Ja, schon. Also bierernst ist bei uns gar nichts.
Dann sind wir doch mal gespannt, was heute wir von dir hören werden aus dem neuesten Roman Weidmanns Leid. Magst du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht 1-2 Sätze vorher sagen oder brauchen die noch was an Informationen, bevor sie deine Lesung heute hören?
Ich glaube nicht. Die Personen führe ich ein im Text und der Rest ist ja eigentlich dazu da, dass man Lust kriegt, auf die ganze Geschichte zu lesen.
Dann viel Spaß mit Weidmanns Leid.
Weidmanns Leid. Das sind zunächst die Personen. Als erstes natürlich Kantonspolizist Arnold Oberholzer, genannt Noldi. Er ist der Held in allen unseren Krimis. Und mein Mann und ich, wir waren uns von Anfang an darüber einig, dass wir keinen Kommissar wollten, der wie viele seiner Artgenossen geschieden, depressiv, Alkoholiker oder womöglich sogar drogenabhängig ist. Unser Noldi ist glücklich verheiratet mit der Frau seines Lebens, hat mit ihr 4 Kinder und ist stolzer Großvater von 4 Enkeln. Er hat einen dicken Döstaler Bauernschädel, er ist nicht stur, aber zäh und in seinen Ermittlungen recht eigenwillig, was ihn immer wieder in Teufels Küche bringt. Dann kommt Pauli, sein jüngster Sohn, der inzwischen auch bereits 19 geworden ist. Von ihm ist sich die Familie einig, dass er ein Genie ist. Er wollte schon als Kind Kriminaler werden. Und dann kommt Bai, das ist der Jagdhund seines Onkels Hans Hablitzl, dem Jagdaufseher. Mit ihm, dem Hund, hat der Junge schon als Kind einige kriminalistische Abenteuer bestanden. Und zu Bai ist unbedingt noch dazu zu sagen, er ist ein Hund, der denkt. Muttertag fällt aus. Der Wiesn ist ein Aussichtspunkt oberhalb von Langenhardt, das zur Gemeinde Zell gehört. Hier wird am 1. August die offizielle Feier mit Ansprachen, Festwirtschaft und Feuerwerk abgehalten. Man sieht vom Waldrand aus weit über das Tal, die Hochebenen, die Hügel und an klaren Tagen bis in die Alpen. Kein Wunder also, dass der Picknickplatz auch unter dem Jahr äußerst beliebt ist. Deshalb marschieren Pauli Oberholzer und sein kleiner Neffe Mark zeitig die schmale Straße hinauf, um als Vorhut der Familie die Grillstelle zu sichern. Es ist das erste wirklich warme Wochenende im Frühsommer und dazu noch Muttertag. Da Paulis Mutter Meret von diesem Fest nicht viel hält, hat ihr Mann, Polizist Arnold Oberholzer, der Einfachheit halber alle weiblichen Familienmitglieder zu einer Grillparty eingesammelt, was mit den dazugehörigen Männern so vorhanden eine beachtliche Anzahl an Gästen ergibt. Nicht fehlen darf selbstverständlich Bai, der Hund von Paulis Onkel, Jagdaufseher Hans Hablitzl. Er ist der beste Freund des Jungen aus Kindertagen. Inzwischen sind beide älter geworden. Sie rasen den Anstieg nicht mehr hinauf, wie sie es früher gemacht haben, sondern Pauli nimmt die kurzen Beine seines 8-jährigen Neffen zum Anlass für ein gemäßigteres Tempo. Die Büsche auf der einen Seite der schmalen asphaltierten Straße haben schon Blätter angesetzt, während die Buchen oben am Waldrand in einen silbrigen Schimmer getaucht sind. Das ist der Moment unmittelbar bevor die Knospen aufbrechen und er dauert nur kurz. Pauli, der schon als Kind immer auf diesen Augenblick gelauert hat, schaut auch jetzt verzückt in die Kronen der Bäume, bis der Hund neben ihm unruhig wird. Bai, was ist? Fragt er. Doch der steht stocksteif und hebt die Nase. Bai, sagt Pauli noch einmal. Der Hund gibt kurz laut und zieht dann heftig weiter das letzte Wegstück hinauf. Pauli denkt, wahrscheinlich hat er die Spur von einem Wild aufgenommen. Sicherheitshalber nimmt er Marks Hand und Bai an die kurze Leine. Am oberen Ende des Weges angekommen, verhofft der Hund wieder und gibt laut. Irritiert schaut Pauli sich um, doch alles ist ruhig. Man kann das Gelände nun überblicken. Rechts am Waldrand befindet sich der Grill. Auf dem eigentlichen Festplatz ist die Erde niedergetreten. Links sieht man den Gedenkstein, den die Sparkasse Zell zur Erinnerung an 750 Jahre Eidgenossenschaft und 1250 Jahre Gemeinde Zell gestiftet hat. Es handelt sich um einen riesigen Granitbrocken, der extra aus einem Steinbruch in der Leventina herbeigekarrt wurde. Sein Vater hat Pauli mit kaum unterdrückten Grinsen erzählt, dass, als man das Monster an seinem Bestimmungsort aufstellen wollte, es sich aus den Greiferklauen des Krans löste und den Tieflader zertrümmerte, auf dem es transportiert worden war. Mark zieht Pauli an der Hand, er will wissen, aus welchem Gestein der Koloss besteht. Doch sein Onkel kommt nicht dazu, ihm zu antworten, denn Bai hält mit aller Kraft genau auf den Stein zu. Dort sitzt jemand auf dem Boden. Bai steht jetzt stocksteif und Pauli kneift die Augen zusammen. Mark fragt mit seiner hellen Kinderstimme, was macht der Mann da? Sein Onkel antwortet nicht, beugt sich vor und berührt den Schlafenden sachte an der Schulter. »Hallo«, sagt er. Als keine Reaktion kommt, fasst er fester zu und rüttelt ihn. Darauf neigt sich der Angesprochene langsam zur Seite. So, das war jetzt der beschauliche Einstieg. Und jetzt kommt eine etwas turbulentere Szene, und zwar mit den Nievergels. Sie sind eine fruchtbare Sippe. Drei Brüder, ihre Frauen und Kinder und die alte Mutter, welche die Familie unter Kontrolle hält. Jannik ist der Sohn ihres Halbbruders, Alfons, der übrigens in Band 3 unserer Döstal-Krimis mit dem Titel Fußlos ums Leben kommt. Nach seinem Tod nehmen die Nievergels den Jungen zu sich. Uli, der Älteste, ist verheiratet mit Samira, die ihre Tochter Benita mit in die Ehe gebracht hat. Das Mädchen schließt sich besonders eng an ihren Cousin Jannik an. Als Noldi nach Sternenberg kommt, ist die Familie tatsächlich bereits in der Küche versammelt. Der Raum wirkt eng mit den drei Brüdern und ihren Frauen und der alten Mutter. Sie sitzen um den gewaltigen Tisch in der Mitte. »Wir kennen uns schon«, sagt Polizist Oberholzer zur Begrüßung. »Als ich vor 5 Jahren bei Ihnen war, ging es um den Mord an Ihrem Halbbruder und Schwager Alfons, beziehungsweise Ihrem Stiefsohn«, setzt dann die alte Frau gewandt hinzu. »Jetzt geht es um seinen Sohn. Wir haben Alfons nicht auf dem Gewissen, warum sollten wir Jannik etwas angetan haben«, meldet sich sofort Köbi Nievergelt, der jüngste der drei Brüder, hitzig zu Wort. »Ganz so unbegründet«, antwortet Noldi, »ist der Verdacht diesmal nicht.« Köbi baut sich vor ihm auf und stemmt die Fäuste in die Hüften. Der Polizist mustert ihn. Er schaut seinem Bruder Uli ähnlich, wie sich überhaupt alle drei Brüder gleichen, mit ihren runden Köpfen und kurzen Hälsen. Nur ist er um einiges jünger, sein Blick offener, sein Gesicht fast noch das eines Kindes. Langsam beginnt Noldi. Jannik war ein kleiner Moralapostel. Möglicherweise hat er das von seinem Vater, der sich zu Unrecht enterbt, gefühlt hat. Jetzt steht in den Gesichtern ein großes Fragezeichen. Nur bei der alten Frau, kommt Noldi vor, stößt seine Bemerkung auf ein gewisses Verständnis. Samira schaut aus dem Fenster, ob sie eine Ahnung hat, was auf sie zukommt und sich genauso unbehaglich fühlt wie er. Scheinbar, fährt Noldi schließlich fort, hat sich einer von ihnen so verhalten, dass Jannik in seinem Gerechtigkeitssinn verletzt war. Reden Sie nicht in Rätseln, schnauzt ihn der mittlere Bruder Sepp an. Gut, wenn Sie meinen, erklärt Noldi zunehmend gereizt. Mir wäre es lieber gewesen, Ihr Bruder Uli hätte Ihnen selbst reinen Wein eingeschenkt. Uli Nievergelt fährt hoch. Was fällt Ihnen ein, Sie lächerlicher Polizist? Er schnaubt vor Wut, aber Noldi bemerkt, dass darunter noch etwas lauert. Angst, denkt er, Angst vor den anderen. Was wollen Sie, meldet sich jetzt zum ersten Mal unwirsch die alte Frau zu Wort. Noldi holt tief Luft. Herr Nievergelt hat seine Stieftochter Benita sexuell belästigt und Jannik wusste davon. Es ist wie bei Dornröschen. Die böse Fee spricht ihren Fluch, alle erstarren in ihren Posen. Fast hätte Noldi gelacht. Doch das Lachen bleibt ihm im Hals stecken. Das Tableau zerfällt, die beiden jüngeren Nievergelts gehen auf ihren Bruder los, weil er die Familie in Verruf bringt. Sie packen ihn am Hemd, stoßen ihn herum, ihre Frauen bleiben merkwürdig passiv. Nur Samira mischt bei den Männern mit. Sie trischt auf Uli ein, der sichtlich nicht weiß, was er tun soll. Der Polizist überlegt, eilt er ihm zu Hilfe oder wartet er, wie sich die Sache entwickelt. Diese Entscheidung nimmt ihm die alte Mutter ab. Sie ist eine kleine Frau, runzlig und gebeugt, kriegt kaum Luft, muss sich schwer auf ihren Stock stützen. Doch jetzt schwingt sie ihn in ihrer Empörung über Noldi und beschimpft ihn nach Strich und Faden, weil er es wagt, ihren geliebten Sohn zu beschuldigen. Das, so japst sie, werde sie nicht dulden, niemals, nur über ihre Leiche. Er hört sogar in dem allgemeinen Schlachtengetümmel ihren pfeifenden Atem. Den hören auch die Brüder. Köbi und Sepp lassen schlagartig von Uli ab, nehmen die Mutter unter den Armen, führen die noch immer lauthals zeternde behutsam aus dem Raum. Uli hinterdrein und nach ihm verschwinden jetzt lebhaft schnatternd auch die Frauen der jüngeren Brüder. Samira bleibt zurück. Sie setzt sich an den Tisch. Noldi atmet einmal tief durch und schaut sie an. Sie zuckt mit den Achseln. Tja, die Nievergelds, sagt sie.
Kuhn Rikon ist ja eine der bekanntesten Marken in der Schweiz und ist eben für Pfannen und Töpfe bekannt gewesen. Spielen die denn auch in dem Krimis eine Rolle? Und auch als Mordinstrument? Ich hoffe doch, oder?
Wir haben mit dem Gedanken gespielt, aber wir haben es da bleiben lassen. Unsere Tötungsdelikte sind zum Teil sind delikater. Eine Pfanne ist was sehr Handfestes, ne?
Dann sind wir gespannt, ne? Dann haben wir wie immer auch noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar gibt es auch eine Lesung von Weidmanns Leid. Die findet statt am Freitag, dem 22. April um 19.30 Uhr. Das ist ein Kulturapero mit Roswitha Kuhn und Peter Fischli. Der macht dann die Lesung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das findet statt im Personalrestaurant Zehenscheune der Kuhn Rikon, eben in Rikon. Und da können nicht nur Mitarbeiter von Kuhn Rikon hin, sondern alle. Und man kann bestimmt die Gelegenheit nutzen, um noch ein paar Pfannen mitzunehmen, ja, ne, wenn man noch selbst einen Mord verüben möchte.
Du musst das schon Eisenpfannen nehmen. Die heutigen Pfannen sind viel zu leicht zum Zuschlagen.
Also ich denke, das wird sich lohnen, es ist mit Sicherheit ein Besuch wert. Ja, wie immer findet ihr diesen Lesungstermin und wenn wir noch andere haben, in unseren Shownotes zum Podcast. Dort findet ihr auch die ganzen Links zum Buch und zur Podcast und zu den anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Ja, und dann würde ich dieses Buch, kann man wirklich empfehlen. Schaut mal rein. Ja, auch die Lesung jetzt gehört. Und ja, von meiner Seite war es das. Ich habe mich gefreut, dass wir so ein schönes Gespräch heute haben und ein sehr spannendes, was nicht nur um Krimi ging, sondern auch um andere Dinge, die sich in der Welt so tun.
Vielen Dank, Roswitha.
Ich danke euch.